Etwas ketzerisch könnte man auch sagen, ob es vielleicht sich auch um eine Managementkrise handelt. Da gilt es eben festzustellen, dass auch die Aufsichtsgremien nicht unbedingt immer gut vorbereitet sind.
Bauernfeind Inside Healthcare, der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft.
Krankenhäuser in der Krise. Das heißt auch Arbeit für den Aufsichtsrat, denn die Abschlüsse und Defizite sind ein Alarmzeichen für die Kontrollgremien. Führen Sie Ihre Verpflichtungen den Trägern gegenüber verantwortungsvoll aus? Oder gibt das System wenig Möglichkeit dazu? Mein Name ist Frank Bauernfeind. Ich bin Personalberater für die deutsche Gesundheitswirtschaft und unterhalte mich zum Thema Führung und Aufsicht in deutschen Krankenhäusern heute mit Herrn Tobias Alkemper, geschäftsführender Gesellschafter bei Curacon. Guten Tag, Herr Alkemper.
Guten Tag, Herr Bauernfeind.
Herr Alkemper, wir zeichnen heute am 11. April auf und in dieser Woche ist der Koalitionsvertrag zumindest in die Abstimmung gegangen, in die Gremien der Parteien. Deswegen meine erste Frage, hatten Sie überhaupt schon Gelegenheit, mal einen Blick reinzuwerfen, was das Thema Gesundheitspolitik betrifft?
Noch nicht vertiefend. Ich habe einmal so quer gelesen, als ich es gestern bekommen habe, hatte leider noch nicht so viel Gelegenheit, da reinzuschauen. Also nur einmal so ganz, ganz quer drauf geguckt.
Soll auch heute ja gar nicht unser Thema sein, aber ich würde natürlich, weil man Inhalte auch mit Personen verbindet, interessieren, was ist denn Ihr Tipp zum neuen Bundesgesundheitsminister?
Das sind ja im Moment sehr viele Namen schon gehandelt und einer scheint sich ja herauszukristallisieren. Der Gesundheitsminister aus Sachsen-Anhalt, habe ich gehört, soll's oder gelesen, dass der im Moment von der CDU hochgehandelt wird. Tatsächlich hatte ich relativ lange gedacht, dass es möglicherweise Frau Kerstin von der Decken wird, die ja seit 3 Jahren oder so Gesundheitsministerin in Schleswig-Holstein ist, eine Gesundheitsreform da, wie ich finde, recht erfolgreich auf den Weg bringt, Justizministerin zugleich ist, juristisches Wissen, also ist ja auch in der Gesundheitsbranche, ist sicherlich nicht von Schaden. Und im vergangenen Jahr ja Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz gewesen ist, Counterpart von Lauterbach sozusagen beim KHVVG. Und insgesamt fand ich eine ganz gute Figur gemacht hat in den Medien, deswegen hätte ich sie ganz gerne da gesehen. Aber ich habe auch gehört, dass sie sehr auch an ihrer Aufgabe in Schleswig-Holstein hängt.
Ja, und man muss wahrscheinlich sagen, so wie ich Parteien kenne, da muss der Regionalpaports wieder berücksichtigt werden und so weiter und so fort. Also wir lassen uns überraschen, vielleicht wenn der eine oder die andere diesen Podcast hört, ist das alles, das Geheimnis schon gelüftet. Aber wir wollen uns ja heute nicht um das Thema Gesundheitspolitik im Allgemeinen kümmern, sondern um das Thema Führung und Aufsicht. Ich möchte vielleicht noch mal ein Stück weit vorher ansetzen, Herr Alkemper. Ich hatte es im Intro schon erwähnt, Sie sind geschäftsführender Gesellschafter der Curacon, deren Mitgründer, und beschäftigen sich seit über 20 Jahren mit der Gesundheitswirtschaft. Was hat sich aus Ihrer Sicht in dieser Zeit auch nach Einführung der DRGs grundlegend in den deutschen Krankenhäusern verändert?
Also man kann sicherlich sagen, dass die Einführung der DRGs zu einer gewissen Ökonomisierung der Gesundheitswirtschaft geführt hat. Und ich spreche auch ganz bewusst von Gesundheitswirtschaft und nicht von Gesundheitswesen, weil ich denke, das ist eben tatsächlich mittlerweile ein wichtiger Teil der Wirtschaft und soll eben auch ökonomisch betrieben werden. Das wird zwar sehr häufig bemängelt und auch beklagt mit dem Hinweis, dass die Medizin und die Heilung von Menschen dabei aus dem Fokus geraten. Aber als Ökonom bin ich der Meinung, dass eben wirtschaftliche Themen, wirtschaftlicher Sachverstand und auch wirtschaftliches Denken auch in den Krankenhausbereich gehört und dass eben auch das wichtig ist, dass ökonomischer Erfolg eben auch wichtig ist für den Erfolg des Unternehmens insgesamt. Also jetzt nicht nur in diesem Sinne der medizinische oder gesundheitliche Erfolg, der da einhergeht. Insofern, das ist schon wichtig. Sicherlich ist es auch so, dass in der Zeit vor den DRGs, insbesondere zu den Zeiten der Finanzierung nach dem Selbstkostendeckungsprinzip, manchen Stellen zu arglos mit den finanziellen Ressourcen umgegangen worden ist. Mhm. Und dass die DRGs auch Fehlanreize bewirkt haben, ist auch klar und zu einer extremen Steigerung der Leistungen geführt hat, insbesondere solcher, die hoch vergütet wurden und solcher, die einen guten Deckungsbeitrag erwirtschaften, auch eben ökonomisch betrachtet. Und dass das dann am Ende auch zu einer Explosion der Gesundheitsausgaben möglicherweise mitgeführt hat. Aber nun wird ja das System reformiert. Mindestens das habe ich lesen können im Koalitionsvertrag, dass auch die Gesundheitswirtschaft weiterhin und die Krankenhauslandschaft weiter reformiert werden soll. Und insofern bin ich da eigentlich ganz guten Mutes, dass sich jetzt auch nochmal weitere Verbesserungen zeigen werden. Und ich glaube, insgesamt kann man sagen, wenn ich mir so meine letzten 20, 25 Jahre anschaue, ist so die Unternehmensführung, aber auch die Unternehmensaufsicht deutlich professioneller geworden.
Ja, schöne Überleitung, weil natürlich die Aufsicht gerade in der aktuellen Krise ja schon die Frage ist, ob sie auch richtig wahrgenommen wird. Wir wollen eben heute über Führung und Aufsicht sprechen und den Titel habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist der Titel einer Studie, die Sie und Ihre KollegInnen von Curacon vor einiger Zeit veröffentlicht haben. Sie haben dafür, um das gleich zu Beginn sauber zu definieren, die entsprechenden Gremien von Häusern kommunaler und konfessioneller Trägerschaft angeschaut. Warum diese Einschränkung? Weil ich ergänze mal, man möchte vermuten, dass natürlich die Privaten diesbezüglich vielleicht besser strukturiert sind, wenn man das mal so als These in den Raum stellt.
Das würde ich auch vermuten. Leider kann ich es nicht ganz belegen anhand der Studie, weil leider haben wir die offensichtlich nicht genügend Private erreicht. Wir haben aber viele Vertreter von kommunalen und konfessionellen Häusern da gehabt. Wir haben leider zu wenig private Krankenhausvertreter, so dass ich dazu tatsächlich nichts sagen kann. Es waren ein paar private Altenhilfebetreiber da, die sozusagen ein bisschen auch den Duktus da reingebracht haben. Aber wir haben im Wesentlichen Vertreter von kommunalen und konfessionellen Häusern erreicht. Liegt möglicherweise daran, dass das auch sehr stark unsere Mandantenklientel ist.
Als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, habe ich mich eben genau das gefragt, ist das, was wir erleben, nur eine Strukturkrise oder auch eine Aufsichtskrise? Was meinen Sie?
Also ich könnte sogar die Frage etwas erweitern und gerne. Wenn Sie mögen, gerne. Hole ich da ein bisschen weiter zu aus. Also die Frage könnte man auch noch erweitern dahingehend, ob es eine Trägerkrise möglicherweise ist. Oder Trägerfinanzierungskrise, je nachdem, wie man sagen möchte. Und etwas ketzerisch könnte man auch sagen, ob es vielleicht sich auch um eine Managementkrise handelt. Denn also tatsächlich lässt sich sicherlich, oder man kann es so, glaube ich, so sagen, dass es nicht an dem einen oder dem anderen Thema ist. Es ist nicht allein die Gesamtkrise, in der sich die Krankenhäuser befinden, ist jetzt nicht allein auf die strukturelle Krise zurückzuführen. Es ist nicht allein auf eine Corporate Governance Krise zurückzuführen. Ich glaube, da kommen wirklich die verschiedenen Aspekte zusammen zum Spielen. Und man kann es sicherlich auch nicht im DRG-System anlasten. Das hatten wir ja vorhin gerade schon angesprochen. Ich glaube, das ist nicht so das Thema. Wir sehen ja jetzt eben auch die ganzen Nachwirkungen der Pandemie, dass es zu Leistungseinbrüchen kommt oder gekommen ist, die noch nicht wieder aufgeholt worden sind. Und dass wir aber gleichermaßen an vielen Stellen immer noch einen sehr hohen Personalbestand haben. Wir haben die hohen Energiekosten, die hier einschlagen. Wir haben auch dann die Personalkostensteigerung natürlich. Und dann gibt es eben noch so schöne Nebenschauplätze, wenn man so möchte, wie Nachhaltigkeit und viele administrative Themen, das Krankenhausmanagement heutzutage wirklich schwierig machen und auch in der Refinanzierung schwierig machen. Häufig sind die Refinanzierungen da nicht geregelt. Und erfreulicherweise hat sich ja die neue Koalition vorgenommen, auch hier Bürokratieabbau. Und ich glaube sogar im Koalitionsvertrag steht, Bürokratieabbau in der Gesundheitswirtschaft vorzunehmen. Ich bin mal sehr gespannt, ob das so funktioniert. So, aber mit dieser Komplexität, die wir haben, also diese verschiedenen Einflüsse, die ich gerade geschildert habe, damit umzugehen, ist nicht jede Führungskraft gleichermaßen gut geschult. Und man muss auch schon sagen, dass viele Krankenhausmanager nicht wirklich Krise können. Die sind zwar in viele Höhen und Tiefen gegangen, aber so eine wirtschaftliche Krise zu handeln, ist nicht jedermanns Geschäft. Ich habe tatsächlich in meinem Berufsleben sehr viele sehr gute Krankenhausmanager gesehen, die exzellente Verhandler gewesen sind, die toll was rausgeholt haben an Budgets, die tolles Gespür dafür hatten, welche Chefärzte sie auf welchen Stuhl setzen müssen, wie sie Leistungsangebote ausweiten müssen, etc. etc. Aber jetzt in die umgekehrte Richtung zu denken, Leistung einzuschränken, Abteilungen zu schließen, möglicherweise Menschen zu entlassen, die man nicht mehr braucht, sich viel intensiver mit Liquiditätssteuerung, Liquiditätsengpässen zu beschäftigen, das ist nicht jedermanns Geschäft. Und insofern ist es eben auch etwas, wo wir gerade eine große Transformation und auch viele persönliche Transformationsprozesse erleben bei den Krankenhausmanagern. Und in gleicher Weise gilt das im Grunde auch für die Aufsichtsgremien. Mhm. Auch die Aufsichtsgremien müssen sich an diese neue Situation gewöhnen und auch realisieren, dass ihnen die Geschäftsführer in den Aufsichtsratssitzungen und also Geschäftsführer und Vorstände in den Aufsichtsratssitzungen nicht nur mehr gute Ergebnisse und tolle Leistungssteigerungen präsentieren, sondern sie tatsächlich mit einer Krisensituation konfrontieren und damit dann umgehen müssen. Und auch da gilt es eben festzustellen, dass auch die Aufsichtsgremien auch auf solche Themen nicht unbedingt immer gut vorbereitet sind. Und da stellt sich dann eben die Frage, wie sind die Gremien besetzt? Haben sie genügend ökonomischen, juristischen Sachverstand, darauf zu reagieren? Ist genügend unternehmerische Erfahrung im Gremium, um das zu sehen? Und interessant ist, dass ja die kommunalen Krankenhäuser in vielen Fällen, also jetzt nicht, kann man nicht alles über einen Kamm scheren, aber vom Grundsatz her ist es ja schon so, wenn man auch die Presse da sehr aufmerksam verfolgt, dass doch die Defizite in den kommunalen Krankenhäusern riesig teilweise sind und ja, wirklich signifikant. Und wenn man sich dann eben die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien in kommunalen Krankenhäusern anschaut, dann muss man leider feststellen, dass die sehr häufig von parteipolitischen Erwägungen geprägt sind und es da eher um politischen Proporz geht als um Sachverstand an vielen Stellen. Und das macht die Geschichte schon schwierig.
Ja, aber das ist genau, wenn ich da gleich einhaken darf, Herr Alkan, ja, das ist genau das, was mich zu dem Thema getrieben hat. Weil es gibt Häuser, die 2-3 Mal im Jahr ihr Ergebnis nach unten korrigieren. Mhm. Wenn das heute bei einem privaten Träger, stellen Sie mir vor, das würde bei Helios passieren. Ich glaube nicht, dass der kaufmännische Geschäftsführer da noch lange wäre, wenn sowas passiert. Ich kann aber auch erinnern an eine Folge, die ich mit Herrn Dr. Iversmeier gemacht habe, wo er gesagt hat, Kosten optimieren ist schön und gut, wir müssen die Erträge schauen. Und ich habe, als ich gekommen bin, von 16 Chefärzten 10 ausgewechselt. Das mag eine Sondersituation sein, aber die Reaktion eines anderen Geschäftsführers, den ich darauf angesprochen habe, im Bar, würde ich total gerne machen, wäre die richtige Maßnahme, kriege ich bei meinem Aufsichtsrat nicht durch.
So ist das. Genau so. Das.
Geburtshilfe in Kleinkleckersdorf, in Anführungsstrichen, schließen, Riesenaufschrei. Ja, also gibt es ja diverse Male, dass so dieses Thema Aufsichtsrat, wie Sie es beschrieben haben, schon auch ein Stück weit über den Erfolg des Unternehmens mitentscheidet. Und so schreiben Sie es ja auch in Ihrer Studie, dass im Prinzip es von entscheidender Bedeutung ist für den Erfolg des Unternehmens.
Ja, vielleicht kann ich das nochmal eben kurz ergänzen, weil genau da an dem Punkt sind wir, glaube ich, an dem, was ich vorhin die Trägerkrise genannt habe. Mhm. Weil, wie soll ich sagen, den kommunalen Häusern wird es in einer gewissen Weise auch dann leicht gemacht, weil es einfach sehr schnell, mittlerweile häufen sich die kritischeren Stimmen, aber es doch in den letzten 2-3 Jahren sehr häufig zu beobachten war, dass es relativ schnell zu einem entsprechenden Defizitausgleich durch die Kommunen gekommen ist oder die Landtage, wie auch immer, Landkreise. Und das, finde ich, ist stark wettbewerbsverzerrend, weil die konfessionellen Häuser können auf diesen Fundus an Liquidität oder an Finanzmitteln nicht zurückgreifen. Und natürlich sind solche Krisensituationen, und wenn eben nicht die Gelder so vorhanden sind, zwingen sie dazu, anzupassen. Und zwar an die derzeitigen Verhältnisse. Und wenn natürlich Geld immer nachgeschoben wird, ist zu wenig Druck da, um Veränderungen in den kommunalen Krankenhäusern zu bewirken. Und das hängt sehr stark, gar nicht mal so sehr an den Geschäftsführern, weil die sind natürlich, die sehen die Lage natürlich auch, aber es hängt sehr stark an den Aufsichtsgremien. Und da sind die Aufsichtsgremien der konfessionellen Häuser näher an der Realität und in der Wahrnehmung dessen, was möglich ist, als die kommunalen Häuser, die sehr häufig eben die politischen Wünsche der Wähler berücksichtigen müssen.
Das wäre jetzt zwar ein anderes Thema, aber ich will es trotzdem erwähnen. Mein Eindruck ist, dass einfach nicht die die Ruhe vorherrscht oder die Kapazitäten vorherrschen, die Veränderungen auch wirklich anzugehen. Also mein Eindruck ist, dass viele Abteilungen in der Verwaltung im Krankenhaus auf der letzten Rille laufen und dann noch einen Transformationsprozess stemmen sollen. Aber ja, eigentlich ist es ein anderes Thema.
Und den Mut dafür zu haben. Ne?
Und den Mut, ja, ganz klar. Und auch Mut natürlich des Trägers zu sagen, da müssen wir halt jetzt wirklich bewusst nochmal in Stellen investieren, damit dann der Turnaround geschafft werden kann.
Genau.
Aber ich möchte zurückkommen zu meiner Frage, zum Thema, der Aufsichtsrat sozusagen trägt entscheidend zum Erfolg bei, haben wir jetzt ein paar Beispiele genannt. Was macht denn aus Ihrer Sicht ganz allgemein einen guten Aufsichtsrat aus, ganz platt gefragt?
Also ein guter Aufsichtsrat zeichnet sich eigentlich durch ein Bündel von Aspekten im Grunde aus. Das ist so tatsächlich das, was ich vorhin schon angesprochen habe, der richtige Mix an Kompetenzen, die im Gremium sein müssen. Das heißt, es braucht da medizinisch-pflegerische Kompetenz, genauso wie ökonomische Kompetenz, wie juristischen Sachverstand, aber auch Kompetenz in Personalfragen oder in der Digitalisierung. Das wäre alles sehr, sehr wünschenswert. Und neuerdings natürlich auch Nachhaltigkeit. Das wird ja auch durch den Corporate Governance Codex jetzt gefordert. Und das Gremium, und ich gehe mal davon aus, dass Sie, als Sie vorhin gefragt haben, der Aufsichtsrat, dass Sie das Gremium des Aufsichtsrats, nicht den einzelnen Aufsichtsrat.
Ja, selbstverständlich. Ja, danke für die Präzisierung.
Das Gremium sollte dann auch eine gewisse, zumindest mal eine gemeinsame Idee, eine Vision von mir aus auch haben, wohin Sie denn das Haus, das Unternehmen hinentwickeln wollen. Und vor allen Dingen, wie Sie es auch zusammenarbeiten möchte. Also es ist immer sehr sinnvoll, sich darüber nochmal klar zu machen, wie wollen wir hier zusammenarbeiten? Was sind unsere strategischen Zielsetzungen, die wir ja auch seitens des Aufsichtsrates positionieren wollen? Wichtig, glaube ich, ist, dass es einen Team Spirit gibt, dass der Aufsichtsrat sich auch als Einheit versteht. Das bedeutet, dass sie eine offene Diskussionskultur brauchen und jetzt nicht nur untereinander im Gremium, sondern auch mit der Unternehmensleitung. Das ist aus meiner Sicht auch sehr wichtig. Auch, dass es eine Klarheit in der Rollenverteilung gibt und den Rollenzuschnitt, hier Aufsichtsrat, dort Unternehmensleitung und damit eben auch ein Vertrauen gegenüber der Unternehmensleitung. Auch das sollte als Voraussetzung gegeben sein, denn natürlich ist der Aufsichtsrat da auch die Geschäftsführung und die Unternehmensleitung zu überwachen, aber auch zu beraten. Das sollte aber nicht von tiefstem Misstrauen geprägt sein, sondern es soll von Vertrauen geprägt sein und erstmal mit unter der positiven Annahme, die werden das schon richtig machen, ich kontrolliere das und schauen wir das an, wie es läuft. Und last but not least, sicherlich wichtig, eine starke Person als Vorsitzenden oder Vorsitzende im Gremium, die Sitzung souverän leitet, ohne das Geschehen da zu dominieren, die gut über die zu besprechenden Tagesordnungspunkte informiert ist, ohne jetzt so im Tagesgeschäft zu stecken und jeden zweiten Tag bei der Geschäftsführung anzurufen, um zu hören, was da los ist, aber trotzdem schon tief in den Themen inhaltlich auch drin ist, die bei kontroversen Diskussionen auch ausgleichen kann, vermitteln kann, moderieren kann. Das muss jetzt nicht in große Harmonie ausarten, aber doch eben eine gepflegte Auseinandersetzung, die man da anstreben sollte und dann eben am Ende natürlich auch so viel Power hat, um auch Entscheidungen, insbesondere der solcher von strategischer Bedeutung, dann auch zu Ende zu führen.
Gerade in Krisensituationen stelle ich mir schwierig vor, für ein Aufsichtsgremium so ein Stück weit sich oder bei der Aufsicht zu bleiben und nicht zu schnell operative Ideen oder Impulse zu entwickeln, weil ich glaube, dann verschwimmen die Grenzen und dafür hat man ja seine Geschäftsführung und das Operative. Was würden Sie sagen, was kann denn der Aufsichtsrat in solchen Situationen, die wir jetzt erleben, aktiv tun, ohne eben jetzt operativ zu sehr Akzente zu setzen und ins Management einzugreifen?
Tatsächlich darauf achten, dass die Sitzungsfrequenz möglicherweise in Krisenzeiten erhöht wird, um sich zeitnäher informieren zu lassen und dann auch den Rat zu erteilen. Tatsächlich einmischen in operatives Geschäft kann man auf keinen Fall empfehlen, allein schon aus Haftungsgründen nicht. Das muss klar, die Rollen müssen da eindeutig verteilt sein. Aber natürlich hat der Aufsichtsrat auch die Befugnis, Hinweise zu geben. Und ich finde auch die Verpflichtung auf, wenn Kompetenz dann auch da ist, Ratschläge zu erteilen. Und am Ende ist es dann eine Entscheidung der Geschäftsführung, ob sie diese Ratschläge aufnimmt und bewertet. Und sollten die Vorschläge nicht gut sein oder gut sein und aber trotzdem nicht umgesetzt werden, hat dann der Aufsichtsrat die Ultima Ratio, sich natürlich auch von der Geschäftsführung zu trennen.
Aber das klingt jetzt ein Stück weit, nur dass ich das richtig verstanden habe, als wenn Sie sagen, in solchen Zeiten braucht man eigentlich einen Aufsichtsrat, der quasi Beiratsfunktionen auch mit ausführt. Kann man das so pointiert machen?
Beirat wäre aus meiner Sicht schwächer. Also Beirat ist ja nur, läuft ja sozusagen nur mit, ist ja kein Organ. Und ein Aufsichtsrat hat ja eine richtige Funktion, ist ein Organ. Und ich spreche immer davon, dass der Aufsichtsrat zwei wesentliche Aufgaben hat. Das eine ist die Überwachung. Das ist immer rückschauend, immer kontrollierend, schauen, was waren die Pläne, was ist. Was hat dazu geführt und wie kann man das ändern? Und dann kommt eben sozusagen darauf, baut dann auf der zweite Teil, nämlich die Beratung. Und dass man dann schaut, so was lernen wir aus den Abweichungen von Plan und Ist oder was lernen wir aus der Vergangenheit, wo Dinge schiefgelaufen sind und wie gehen wir damit um? Und das dann zusammen mit der Geschäftsführung zu beraten, was müssen wir jetzt ändern, damit das Unternehmen wieder nach oben kommt.
Ich wollte die gesellschaftsrechtliche Bedeutung dadurch gar nicht schmälern, aber ein Beirat ist in meiner Sicht immer ein Fachgremium sozusagen und eigentlich höre ich jetzt raus, den Aufsichtsrat auch fachlich gut zu besetzen, damit er genau diese Rolle entsprechend auch mit einnehmen kann.
Auf jeden Fall, genau so. Ich hatte vor kurzem einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der in der Situation gewesen, der hat mich angerufen, der war in der Situation, dass er selber neu in die Rolle des Vorsitzenden gerutscht ist, war schon 2-3 Jahre im Gremium, kannte das Gremium und sollte jetzt Vorsitzender werden und der Vorgänger ist altersbedingt ausgeschieden und es gestanden auch noch andere Veränderungen an und dann gab es also neue Positionen sozusagen zu besetzen und es ist ja in der Regel so, dass wenn es gut organisiert ist, dann kümmert sich auch der Aufsichtsratsvorsitzende um Benennung von Aufsichtsratsmitgliedern, die vorgeschlagen werden und dann genommen werden. Und in dem Fall war das so, dass er mich gefragt hat, sagen Sie mal, was soll ich denn jetzt machen? Wen würden Sie denn jetzt noch so dazu holen? Und dann habe ich gesagt, wichtig ist, Sie müssten wissen, was wird Ihre Strategie für das Unternehmen sein? Und was sind Ihre Druckpunkte im Unternehmen? Und dann sollten Sie sich für die Druckpunkte, die im Unternehmen sind, mit denen sich offensichtlich dann auch die Geschäftsführung beschäftigen muss, sollten Sie entsprechende Kompetenz im Aufsichtsrat haben. Und dann habe ich ihn gefragt, wie sind Sie im Personal aufgestellt? Oh, große Baustelle, müssen wir viele Dinge machen. Personalentwicklung ist ein Thema und verschiedene andere Dinge. Okay, dann haben Sie einen Personaler im Aufsichtsrat aus irgendeinem großen Unternehmen in Ihrem Umkreis? Nein, würde ich Ihnen empfehlen. Dann habe ich gefragt, wo stehen Sie denn mit der Digitalisierung? Auch große Baustelle, müssen wir unbedingt was machen, wir sind hinten dran und so weiter und so weiter. Ich sage, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie mal schauen, dass Sie einen Digitalexperten mit dazu nehmen oder zumindest jemand, der aus diesem ganzen Bereich Prozessoptimierung, IT, wie auch immer, mit dazukommen kann. Und so sind wir dann so ein bisschen durchgegangen, die einzelnen Themen und dann hat sich daraus dann so ein Portfolio an Aufsichtsratsmitgliedern ergeben und dann natürlich die Genderfrage gestellt, wie sieht denn das damit aus und so. Und daraufhin ist er dann tatsächlich sehr gezielt losgegangen und hat verschiedene Personen angesprochen, die er auch dann größtenteils gewinnen konnte und war mit dem Setting ganz happy. Und zum Schluss habe ich ihm gesagt, und wenn sich Ihre Strategie ändert, dann müssten Sie auch mal überlegen, also Sie werden die ja irgendwann mal überarbeiten, dann wird sich die Strategie ja möglicherweise auch ändern, dann sollten Sie überlegen, ob Sie nicht auch die Zusammensetzung des Aufsichtsrats ändert. Weil das ist ja nichts, was vererblich ist oder wo man, wenn man einmal auf dem Posten sitzt, dass man da für 15 Jahre dann gebucht ist, sondern man muss vor dem Hintergrund der Erfordernisse des Unternehmens, sollte man die Aufsichtsratsposition besetzen.
Das heißt nicht nur agiles Management, sondern auch agile Aufsicht.
Wenn man so möchte, ja, genau.
Und Sie haben, es ist eine schöne Überleitung, vielleicht auch das eine oder andere schon vorweggenommen, aber ich will es trotzdem stellen, weil Sie haben in der Studie den niedrigen Frauenanteil herausgestellt, gerade mal 18%, auch das Thema niedrige Kompetenz beim Thema Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit kann ich mir jetzt nach Ihren Ausführungen auch erschließen. Letztendlich, wenn das Thema immer wichtiger wird, im Aufsichtsgremium auch entsprechende Kompetenz auch mit beizustellen. Das ist klar. Ja, jetzt haben wir gerade bei dem Thema Diversity, leben wir ja in Zeiten, Thema USA, wo vieles zurückgedreht wird. Und vielleicht muss man das auch nochmal ganz besonders auch begründen und definieren. Warum ist der niedrige Frauenanteil von 18% aus Ihrer Sicht ein Problem? Oder könnte zumindest verbessert werden?
Also zunächst mal, glaube ich, egal was in den USA passiert und was da gerade gesprochen wird, bin ich der Auffassung, dass wir in einer diversen Gesellschaft leben. Das wird auch durch politische Beschlüsse nicht zurückgedreht werden können. Das ist ja eine Lebenseinstellung.
Ja.
Und dass wir eben Krankenhäuser oder Aufsichtsgremien von Krankenhäusern sich das meines Erachtens gar nicht mehr leisten können, den Frauenanteil so zu vernachlässigen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass divers besetzte Gremien zu besseren, differenzierteren, im Sinne von differenzierter und reflektierteren Entscheidungen auch kommt. Davon mal abgesehen, wenn man sich die Zusammensetzung des Personalkörpers anschaut und der Mitarbeiterschaft in einem Krankenhaus, sieht man eben, wie viele Frauen dort beschäftigt sind. Und dann finde ich es eben ein, jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, ein Foto des Aufsichtsrats im Eingangsbereich des Krankenhauses, in dem ausschließlich Herren im dunklen Anzug stehen, ist einfach nicht mehr zeitgemäß, ist total raus. Also es hat was von einerseits von Qualität zu tun. Ich glaube, ein divers besetzter Aufsichtsrat bringt am Ende mehr Qualität. Aber es ist eben auch ein Spiegel der Gesellschaft und der muss sich dann eben auch im Aufsichtsrat wiederfinden.
Jetzt sind seit der Veröffentlichung der Studie schon ein paar Monate vergangen. Können Sie seitdem irgendwelche Veränderungen beobachten? Sie werden die Studie jetzt nicht nochmal gemacht haben, aber so rein punktuell aus Ihrem persönlichen Erleben?
Ja, tatsächlich kann man feststellen, dass die Diskussion, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt durch die Studie bedingt ist oder ob es durch andere Veröffentlichungen kommt oder auch durch die Krisen. Auf jeden Fall ist das Thema Governance wieder etwas stärker in den Fokus geraten. Das erleben wir dadurch, dass wir vermehrt wieder angefragt werden zu Inhouse-Seminaren, zu Vorträgen, Beiträgen in Fachzeitschriften etc. Das ist sehr bunt. Tatsächlich, man kann ja nicht Qualität von Aufsichtsarbeit so wirklich messen. Mhm. Und ich kann das nicht feststellen und jetzt sagen, okay, jetzt ist also seit der Veröffentlichung der Studie ist die Qualität der Aufsichtsarbeit um 3% gestiegen. Das geht leider nicht. Insofern kann ich nur sagen, dass wir da merken, dass wir feststellen, es gibt eine Veränderung, weil es eine intensivere Befassung mit dem Thema gibt. Ob das zu einer Verhaltensänderung dann kommt, kann ich auch noch nicht so richtig beurteilen. Wir haben ja die Studie jetzt zum dritten Mal durchgeführt und ein Großteil der Fragen hat sich entsprechend wiederholt. Und wir sehen an manchen Fragestellungen, dass sich manche Themen in Anführungsstrichen zum Besseren bewegen. Also Vorbereitung beispielsweise, Befassung mit Themen wird deutlich positiver bewertet, als es noch vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren gewesen ist. Also insofern sieht man da durchaus leichtere Veränderungen. Und insofern bin ich sehr gespannt auf das, was in der nächsten Studie steht, ob wir dann zumindest auch beim Frauenanteil zum Beispiel dann Veränderungen sehen. Und das ist das der feste Wille auch bei uns, dass wir dann jetzt 3, 3,5 Jahren ungefähr wieder die nächste Studie auflegen werden.
Ich möchte hier im Podcast immer auch natürlich ganz allgemein über die Themen reden, aber auch eine konkrete Handlungsebene mal einspielen. Und ich finde es schön, dass Sie die eigentlich schon beschritten haben. Vorher mit Ihrem Beispiel der Beratung dieses Aufsichtsratsvorsitzenden zur Zusammensetzung. Es war ein schöner Best Practice. Ich bin über einen zweiten Begriff gestolpert. Vielleicht haben Sie da ein Beispiel dafür, und zwar das Thema Effizienzprüfung. Mhm. Also was kann ein Aufsichtsrat tun, um seine Abläufe und seine Prozesse und seine Qualität zu monitoren und dann vielleicht entsprechende Rückschlüsse heraus zu ziehen. Was hat es mit dieser Effizienzprüfung auf sich?
Die Effizienzprüfung ist im Grunde ja eine Selbstevaluation der Aufsichtsgremien. Das heißt, in regelmäßigen Abständen setzt man sich zusammen und nimmt sich mal 2, 3, 4 Stunden Zeit und bewertet das gemeinsame Arbeiten. Wie arbeiten wir zusammen? Kommen wir zu Ergebnissen? Wie ist die Umsetzung von Ergebnissen? Wie zufrieden sind wir mit den Vorlagen, die wir aus der Unternehmensleitung bekommen? So diese Themen, also wird einem im Grunde tatsächlich die Arbeitsweise und das Zusammenarbeiten wird dann beleuchtet. Und daraus sollen dann Rückschlüsse gezogen werden, beziehungsweise Ableitungen getroffen werden für die Zukunft. Und das ist leider, auch das hat die Studie gezeigt, etwas, was ganz wenige Unternehmen nur machen. Und obwohl das aus meiner Sicht gar nicht so ein großer Aufwand ist, das hört sich ein bisschen ungeheuerlich fast an, wenn man Effizienzprüfungen, also ob ein Aufsichtsrat Effizienz ist, kann man ja gar nicht, auch das lässt sich nicht bewerten. Mhm. Deswegen spricht man mittlerweile auch etwas neutraler von Selbstevaluation. Mhm. Und man kann das begleitet machen. Wir sind häufig bei solchen Themen sind wir mit dabei, aber ich habe das auch schon erlebt, dass, und auch sehr häufig erlebt, dass Unternehmen oder Aufsichtsgremien für sich selber sagen, so, wir haben ja so einen kleinen Bogen für uns entwickelt, anhand dessen wir bewerten wollen, ob wir gut oder schlecht zusammenarbeiten. Und jeder füllt doch mal bitte hier den Bogen aus und dann fegen wir das mal zusammen und dann gucken wir mal, wo wir denn stehen. Und wenn sie unter einem bestimmten Schwellenwert kommen, sagen sie, nee, dann müssen wir jetzt hier nochmal vertieft eingaben, wo hakt es denn? Und das ist also viel pragmatischer, kann man das angehen, auch ohne externe Unterstützung, als man sich vielleicht erstmal gemeinhin denkt.
Jetzt ist dieses Thema Aufsichtsrat für Sie ja nur ein Randthema. Die CuraCon ist ja so viel mehr. Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung etc. Deswegen, ich würde die Gelegenheit, dass wir heute zusammen sprechen, gerne nutzen für zwei noch allgemeine Fragen. Nämlich das eine, wo sehen Sie aus Ihrer Beratungspraxis den größten strategischen, und da meine ich wirklich strategischen Nachholbedarf, der Krankenhäuser?
Also, ich glaube, das hat man jetzt gerade in den letzten Monaten sehr stark gespürt und gemerkt und lesen können, dass die Häuser und die Branche insgesamt an einer wichtigen Wegmarke stehen. Die Reformen, die wir erleben auf der Bundes- und auf der Landesebene, zwingen die Häuser im Grunde dazu, sich Gedanken zu machen. Und zwar darüber, wo sie mit ihrer Medizin stehen und wo sie mit ihrer Medizin auch zukünftig hinwollen. Also welches Portfolio an Leistungen vorgehalten werden soll, welche Leistungsgruppen angeboten werden sollen, was sind die Leistungskriterien. Und sich natürlich Gedanken darüber machen müssen, ob sie die Mindestmengen schaffen, die vorgegeben sind. Also das sind alles so Themen. Also wir reden hier von einer klaren Medizinstrategie und die erleben wir nicht immer. Mhm. Sondern das hat sich eben so entwickelt und da sind manche Themen, manche Leistungen sind dazugekommen und es fußt nicht auf einer medizinstrategischen Entscheidung. Und das würde ich schon als einen wesentlichen Nachholbedarf auch sehen. Und dann kommt da in dem Kontext dann die Frage, mache ich das alleine oder schließe ich mich einem anderen Haus an oder schließe ich mich mit einem anderen Haus auf Augenhöhe zusammen? Oder bin ich möglicherweise derjenige, der so groß ist und andere Häuser übernehmen kann? Also wie kommt es zu größeren Einheiten, die wir, glaube ich, jetzt insgesamt wirklich auch sehen müssen, um auch zu sehen, ob Häuser auch eben in einer gewissen Größe auch Synergieeffekte nochmal stärker ziehen können und einfach Größenskaleneffekte nochmal besser realisieren können. So, und dann sagen wir über diese beiden ganz wesentlichen Punkte hinaus, ja, würde ich nochmal sehen, dass es sicherlich auch nochmal Verbesserungsbedarf gibt im internen Bereich, also im internen Berichtswesen. Vor allen Dingen, wenn wir manche Dinge an Kostenstellen oder Kostenrechnungen sehen und Auswertungen sehen, glaube ich, dass da, sagen wir mal, wenn man dir das vergleicht mit der Industrie und der Tiefe der Analysen, die vorgenommen werden, gibt es da schon noch einen großen Nachholbedarf. Da gibt es sowohl was inhaltlich als auch optische Ausgestaltung vom Berichtswesen angeht, gibt es noch reichlich Optimierungsbedarf. Und das ist natürlich jetzt auch mal wieder Blick zurück sozusagen auf das Thema Aufsicht, natürlich auch eine ganz wesentliche Basis. Die Aufsichtsräte brauchen eine transparente Darstellung des wirtschaftlichen Geschehens. Und dafür braucht man halt ein sehr gutes und vor allen Dingen auch ein zeitnahes Berichtswesen. Mhm. Gerade in Krise ist Zeitnähe und Geschwindigkeit schon ein Erfolgsfaktor. So, und da gehört da sicherlich die Kostenstellenrechnung dazu, da gehört die Liquiditätsplanung dazu und dann hängen da eben auch noch so Themen dran wie, wofür gebe ich dann die Liquidität aus, was mache ich mit den zur Verfügung gestellten Mitteln aus dem Krankenhauszukunftsgesetz für Digitalisierung und wo stehe ich beim Stand der Digitalisierung. Also das sind auch noch sicherlich Punkte, wo es Nachholbedarf gibt.
Ja, zumal es, wenn wir uns die kommunalen Krankenhäuser anschauen, es gibt ja gute Beispiele, wo das funktioniert hat. Mal mehr, mal weniger zwar, aber wo man gesehen hat, dass über Landkreisgrenzen hinweg wirklich eine Medizinstrategie fahren kann. Also es geht, und ich glaube auch, dass der Druck, der finanzielle Druck, da sein Übriges tun wird, da ideologische oder parteipolitische oder welche, was auch immer für Grenzen zu überwinden.
Ja, ganz genau. Ja.
Ich würde natürlich als Personalberater, es ist ja immer Personal und Personalentwicklung, Sie hatten vorher das schon mal genannt, die Zuhörenden haben es nicht gesehen. Ich habe kräftig genickt, dass Personalentwicklung im Krankenhaus fehlt oder oftmals vernachlässigt wird zumindest. Aber wir haben einige Zuhörer, die so am Anfang ihrer Karriere stehen in der Gesundheitswirtschaft. Und wenn Sie 20 Jahre und über 20 Jahre, 25 Jahre beratend hier begleiten, haben Sie sicherlich viele Geschäftsführer gesehen, die hervorragend waren und die vielleicht in dem Moment vielleicht gerade keinen optimalen Job gemacht haben. Wenn heute ein junger Studierender der Gesundheitswirtschaft seine Karriere plant, welchen Rat würden Sie dem aufgrund Ihrer Erfahrung geben?
Ja, also man springt ja nicht von der Hochschule direkt auf einen Geschäftsführerposten.
Genau, deswegen muss man sie planen.
Und die Karriere muss man planen, und das ist, glaube ich, tatsächlich in der Gesundheitswirtschaft gar nicht so einfach. Deswegen ist immer ein guter Sprung in die Beratung. Ich könnte jetzt selbst Werbung für uns machen und sagen, komm mal zu Curacon.
Das kann man.
Und schau dir das an. Aber das ist jetzt nicht nur auf Curacon bezogen, sondern generell, ich glaube, Beratung oder Wirtschaftsprüfung mit dem Schwerpunkt Krankenhaus ist ein sehr guter Startpunkt, um methodisches Arbeiten, analytisches Denken zu lernen und irgendwie auch die Branche nochmal von der anderen Seite nochmal kennenzulernen. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man nicht diese Karriere als Berater oder als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, wie auch immer, weiter einschlagen möchte, ist dann irgendwann nach 2, 3, 4 Jahren der Zeitpunkt gekommen, wo es sicherlich sinnvoll ist, mal dann abzuspringen und dann als Assistent der Geschäftsführung irgendwo zu arbeiten. Und dann kann man erstmal in einem größeren Haus anfangen als eben in so einer Stelle. Und dann wechselt man möglicherweise in ein kleineres Haus und kommt da in die Geschäftsleitung oder Geschäftsführung vielleicht unmittelbar und kann dann nochmal von einem kleinen Haus in ein mittleres Haus und von einem mittleren Haus in ein großes Haus aufsteigen. So kann man sich das so ungefähr vorstellen. Und wir wissen ja alle, dass man natürlich die Karriere gut planen kann, aber da hängt auch sehr viel Glück und Gelegenheit und davon ab, wo man gerade dann landet. Und am Ende natürlich auch Tüchtigkeit. Also nur durch Genie ist man auch nicht zum Geschäftsführer geworden.
Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank, Herr Halkamper, für das Gespräch und für die Reflexion von Führung und Aufsicht und auch die anschließenden Themen. Ich habe das letzte Mal zum Abschluss des Podcasts mal was Neues ausprobiert, Begriffspaare zu bilden. Und das erste Begriffspaar haben Sie mir völlig zu Recht im Vorgespräch schon kassiert, nämlich Laumann oder Lauterbach, weil die Zeit ist, glaube ich, vorbei, zumindest in dieser Polarität. Aha. Ich glaube nicht, steht ja fest, dass Lauterbach eben nicht mehr Bundesgesundheitsminister wird. Dann lassen wir die weg. Aber ich wollte trotzdem versuchen, mit den Begriffspaaren Ihnen vielleicht das eine oder andere Interessante noch rauszulocken. Und das erste Begriffspaar lautet Fallpauschale oder Einzelleistungsvergütung.
Fallpauschale.
Weil?
Weil effizienter und fairer.
Bundesgesundheitsminister für einen Tag oder Klinikchef für ein Jahr? Auf welchen Job hätten Sie mehr Lust?
Dann doch lieber einen Tag BG.
Weil Sie dann wieder zurückkehren können in die Beratung. Ja, genau. Beides haben Sie bei Curacon. Wo schlägt Ihr Herz eher? Strategieberatung oder Wirtschaftsprüfung?
Das ist natürlich jetzt eine gemeine Frage. Ich antworte mal diplomatisch. Als Wirtschaftsprüfer moderner Prägung ist man immer auch ein Stück Strategieberater.
Ja, sehr schön, sehr schön. Und lieber ohne Schlaf oder ohne Kaffee?
Dann doch lieber ohne Kaffee.
Okay, prima. Also, Herr Halkamper, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne, Herr Bauernfeind.
Ich wünsche Ihnen und der Curacon alles Gute. Und wir können ja uns in 3 Jahren mal verabreden zur neuen Studie. Wenn das so, also habe ich das richtig verstanden, 3 Jahre planen Sie es bitte?
Ja, also es ist immer ein Abstand von 5 Jahren, legen wir sie auf. Und dann haben wir jetzt vor 1,5 Jahren haben wir die Studie erhoben. Und jetzt heißt also, in 3,5 Jahren sollte der nächste Aufschlag sein.
Okay, also dann merke ich mir das vor, mache mir eine Wiederverlage und wir gucken mal, wo sie dann stehen.
Sehr gerne.
Vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke.
Ich danke Ihnen.
Alles Gute.
Alles Gute auch für Sie.
War der eine oder andere wertvolle Impuls für Sie dabei? Dann freue ich mich auch über eine Weiterempfehlung des Podcasts und stehe Ihnen unter podcast@bauernfeindconsult.de für Ihr Feedback gerne zur Verfügung. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion von Here We Go und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.